Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So. Ich habe festgestellt, ich weiß nicht, es ist alles im Moment wieder sehr schwierig mit den Menschen, wirklich. Wo fange ich jetzt wieder an? Ich mache ja gerade Twitter-Pause. Mhm. Das ist ja immer wichtig für mich, damit mir Twitter nicht, also damit ich es nicht leid werde, ne? So. Damit ich wieder Freude habe, beziehungsweise die Freude nicht weggeht. Ich glaube, ich habe mich schon mal in dieser Sendung darüber echauffiert, dass die Menschen mittlerweile dazu übergegangen sind, Twitter für alles die Schuld zu geben. Wirklich. Ja. Wenn du cool sein willst, das heißt also, wenn du im Buch der coolen Leute richtig weit oben stehen willst, dann musst du Twitter nicht mögen. Das gehört mittlerweile irgendwie dazu. Da sonst ist die Street Credibility ganz schlecht. Wirklich. Also, das stelle ich immer mehr fest, dass die Leute diesen relativ prominenten Menschen diesbezüglich folgen. Twitter ist jetzt an allem schuld. Egal, was es ist, Twitter ist also erstmal doof, an allem schuld. Mhm. Und was weiß ich was nicht alles. Das ist jetzt das Neue. Also das ist ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall Twitter komplett doof findet, weil sonst ist man auf jeden Fall uncool. Habe ich festgestellt.
Mhm. Ja, das war aber irgendwie auch schon länger so, oder?
Ja, es nervt. Das ist
ein schönes Pferd, auf das man alles abwälzen kann.
Irgendwie. Ja, aber das nervt mich genauso wie so einige Vollpfosten bei Twitter mich nerven. Mhm. Wirklich. Das nervt mich beides. Mich nervt sowohl einiges, was bei Twitter abgeht, genauso nervt mich aber auch dieses Twitter ist doof Ding. Das geht mir beides vollkommen auf den Senkel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir geht sowieso ganz viel auf den Senkel. Also
das stimmt. Ja, ich kann auch nicht mehr auseinanderhalten, was davon gegebenenfalls sogar berechtigte Kritik an gewissen Entscheidungen von Twitter selbst ist. Also man lenkt ja schon auch so ein bisschen die Konversation durch bestimmte Funktionen oder was man irgendwie hervorhebt oder was man blockt oder nicht blockt oder irgendwie durchgehen lässt. Das merkt man schon, aber das meiste Gemecker, da gebe ich dir schon recht, ist irgendwie nur ein pauschales, alles doof. Das sind nur Bekloppte und alle hassen die Welt. Das ist ja auch nicht wahr. Es gibt immer noch eine gute Seite von Twitter.
Ja, natürlich. Wie überall halt. Twitter ist genauso
Nutzer machen's.
Divers, genau. Wie die Menschen überhaupt halt divers sind. So ist das halt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass einige suchen dann bei Twitter genau die Typen, über die sie sich dann aufregen. Genau diese Dullis, die suchen sie. Und die finden sie auch.
Ja gut, wenn ich irgendwie Trump und Wendler folge, ich weiß auch nicht mehr, ob der Wendler bei Twitter ist, aber dann sieht es nicht gut aus, würde ich sagen.
Ja, zum Beispiel, ne? Oder zumindest irgendeinen Hashtag verfolge oder was weiß ich, was ich da immer alles mache. Oder ich weiß, wo ich wen zu finden habe oder wo die Menschen aneinander kleben, über die ich mich dann wieder aufregen kann oder was weiß ich was für ein Ich sag ja, das ist, ich gehe in ein Geschäft, suche mir den hässlichsten Pullover aus, den ich finden kann, dann kaufe ich den auch noch, ziehe den an und reg mich einen Tag darüber auf, dass ich so einen hässlichen Pullover anhab. Ja, dann zieh ihn halt nicht an, du Napf. Kauf ihn halt erst gar nicht, Idiot. Ah. Das ist ja wirklich, das ist noch nicht zu fassen.
Wer echauffiert sich denn jetzt gerade wieder?
Ja, alle halt.
Gibt es da?
Der cool sein will oder die cool sein wollen, also das ist ganz wichtig.
Ah ja, okay. Also generelle Sau durch Stoff.
Ja, ja. Also, ne, und genauso ist, Twitter ist ja nicht besser, die machen es ja genauso. Also, ne, das regt mich ja dann auch wieder auf, was da wieder alles durchs Dorf getrieben wird. Und das regt mich genauso auf wie dieses undifferenzierte Menschen-Ey auf der einen Seite. So, alles ist Quatsch, alle Menschen sind doof, das ist völliger Unfug. Genauso ist das natürlich blödsinnig, alles abzufeiern, was Menschen machen. Ich weiß nicht, können wir irgendwo mal so ein Mittelmaß finden vielleicht? Ist schwer im Moment, ne, für die Menschen.
Dafür ist die Situation zu extrem.
Wahrscheinlich.
Wir halten uns gerade an allem fest, was wir kriegen können, glaube ich.
Ja, ja, ja. Ja, die Menschen nehmen halt alles sehr, sehr krass wahr, ne? Sehr, sehr vehement, so. Sehr hell, sehr laut und so. Anstrengend. Wirklich anstrengend.
Oh ja. Oh ja.
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte. Mehr wollte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist,
Ja, das war ja auch schon wichtig zu schimpfen.
Ja, ja.
Ich habe irgendwie auch nur zu schimpfen. Oh. Ich ging vom Leben in einer Welt unter dem 7-Tage-Inzidenzwert 50 innerhalb von 2 Tagen über 50 zu fast 80.
Oh, bei euch jetzt, oder?
Ja, ja. Ah. Hier in der Ecke. Das hat mich jetzt genervt. Ich meine, ist klar, exponentielle und so Geschichte. Und in Bielefeld ist sowieso noch viel schlimmer. Hm. Aber oh, warum? Warum?
Ja, weil es nun mal so ist. Das ist halt ein Virus. Ja. Also,
so ist das.
Das macht ja nicht vor Landkreisen halt, ne? Oder vor irgendwelchen Städten. Nee,
gar nicht,
so.
Klar. Und wenn aktuell eine Person irgendwie 1,8 weitere ansteckt, klar, dann geht's ab.
Ja, ja. Das ist, wir sind jetzt auch über irgendeinem Wert, keine Ahnung. Und deswegen ist hier ab von 23 bis 6 Uhr Schicht.
Ja.
Im Moment gerade so. Ja. Haben wir noch nie gehabt. Das wird für Flensburger Jugendliche sehr, sehr krass. Die kennen das gar nicht. Ja, die, also, die kennen noch nicht mal eine Stunde. Das ist also.
Oh, ich denke mal, du bist irgendwie im März oder so 18 geworden.
Ja, es ist echt bitter.
Oder 16.
Echt.
Ja. Bitter, bitter.
Ja.
Oh, nee. Kannst du nicht zu Hause zusammenrotten, kannst du nicht draußen zusammenrotten, musst um 11 Uhr wieder gehen.
Ja, das ist echt alles scheiße.
Ist für alle doof. Da kann man auch nur dankbar sein.
Na, ist klar.
Ja, klar, ist für alle doof.
Klar, für junge Leute natürlich nochmal, weil die eben gerne unterwegs sind und so. Keine Frage. Ja. Aber wir müssen da irgendwie alle durch.
Das müssen wir. In Bielefeld sind sogar ein paar Straßen, wo man nur noch mit Maske draußen selbst rumlaufen darf.
Ach, oh, ja. Auf Märkten und so, ja.
Gut, mittlerweile hat man sie eh immer mit, also sofern irgendwo was steht oder man es wissen kann.
Es ist in vielen Städten jetzt, dass man so bestimmte Straßen nur noch mit Maske und so.
Ja, ist wohl besser. Ja. Die Hamsterkäufe haben wieder gestartet.
Oh. Dass die auch nicht lernen, ne? Also wirklich, es sind wahrscheinlich wieder genau dieselben, ich weiß nicht. Also auch da, es gibt, die meisten Leute sind nicht so. Es sind ein paar Assis, es ist einfach so. Und das sind wirklich Assis, das sind Asoziale, weil die nämlich den anderen Leuten Sachen wegkaufen, diese, oh, ey, ich muss echt aufpassen, was ich sage. Oh. Penner, es ist so, es ist einfach so. Das ist wirklich asozial.
Ja. Vorräte sind okay, aber so völlig überbordene Hamsterei. Womöglich halt noch mit dem Ziel, irgendwie das dann teuer zu verkaufen, wenn es wieder rar wird.
Was wollen die jetzt? Sozial. Was wollen diese Leute mit Klopapier?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es macht doch echt keinen Sinn.
Echt nicht zu fassen, ey. Wirklich.
Die müssen doch auch noch Vorräte haben aus dem März, oder? Eben
eigentlich so, ja schon, ne? Also,
das kann man doch gar nicht verbrauchen.
Gibt's doch gar nicht, ey.
Weiß nicht. Aber gut, da will ich jetzt auch nicht genauso pauschal drauf schimpfen wie andere über Twitter. Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Wer das macht, irgendwie einen ganzen Einkaufswagen voller Klopapier zu kaufen. Und was sie damit tun. Aber wenn bald wieder irgendwie das Mehl leer ist, obwohl es nicht leer sein müsste, dann herzlichen Glückwunsch.
Tja. Das Gute war, das letzte Mal war auch die Frischware nicht leer. Also
ja.
Frische Sachen hast du trotzdem immer noch gekriegt und ich koche ja selber, also insofern betrifft mich das dann nicht ganz so sehr, aber es nervt halt, ne? Es ist alles so ein Quatsch, weil wenn du doch mal irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine geschälte Tomate haben willst oder so, weil du die halt mal gerade brauchst für irgendwas, keine Ahnung, oder Tomatenmark zum Beispiel, das war letzte Woche schon wieder weg, wo ich mir schon wieder dachte, was machen die mit dem Tomatenmark? Die wissen, das ich meine, so viel vor allem, was zur Hölle?
So viel Bolognese. Das ist für die 100-Mann-Party, die sie heimlich nächste Woche feiern. Da braucht man Bolognese.
Boah, also wirklich. Aber auch da, das sind nur die paar wenigen halt. Das sind nur ein paar, aber diese paar machen dem Rest halt das Leben zur Hölle. Die meisten sind ja vernünftig, die meisten Menschen sind ja gar keine Arschlöcher.
Das kann man nur hoffen. In der Regel geht man ja von der Normalverteilung aus, also da sind dann schon eine Menge Leute nicht ganz so sozial dabei.
Tja.
Wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir müssen das Ganze bremsen. die ganze Ansteckung. Und hoffen, dass wir nicht so enden wie die USA. Und dann wird es vielleicht was.
Schauen wir mal. Also das wird uns nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch begleiten, ganz sicher.
Ja, ja, das ist jetzt wirklich komplett fraglos. Ne? Wäre es so weitergegangen wie im Sommer, hätte man noch eine Hoffnung gehabt, dass es bis Ende des Jahres irgendwie nicht vergessen ist, aber dass die meisten Leute sich damit nicht weiter beschäftigen müssen. Aber nö, das war's.
Das ist für viele Leute ganz schön anstrengend und bitter halt.
Ja, wer von Veranstaltungen lebt, hat jetzt ein riesiges Problem wieder.
Ja, genau das.
Wenn sich kaum erholt, dann geht's schon wieder los.
Speaking of Veranstaltungen, die ganzen Stadien, die Stadien GmbHs, also Hallen, Stadien, keine Ahnung, das sind ja auch alles GmbHs, die irgendwie Geld generieren müssen. Und wenn da keine Leute reinkommen, zum Beispiel zu den Fußballspielen, dann machen die jedes Mal richtig lecker Minus. Weil die haben keine Einnahmen. Der Verein kriegt ja immer noch Geld von Fernsehgelder oder was weiß ich was nicht alles. Aber diese Stadionfirma sozusagen, also die Firma, die das Stadion betreibt, die nicht.
Ja.
Das ist halt, das ist schwierig. Alles nicht so einfach.
Ja, die könnten vielleicht noch ein bisschen runterfahren. Ich mache mir mehr Sorgen um die kleineren Firmen und um die Restaurants und um die.
Auch.
Weiß nicht.
Ja. Auch.
Kleinen Hallen und oder auch größeren Hallen. Also. Einfach Veranstaltungsorte, wo meistens keine anderen Einnahmequellen mehr sind.
Meistens hängt das ja auch zusammen, oder oft.
Ja.
Also wenn man mal überlegt, nehmen wir mal jetzt Bremenviertel, dass da kein Fußball ist, ist im Moment eine Katastrophe für ganz, also egal für welche Kneipe und egal für, wir haben ja schon jetzt Trikots gekauft, so für einige Kneipen und das was das Geld, was daraus eben generiert wurde, wurde dann komplett an den Kneipenbesitzer gegeben sozusagen, damit die weiterleben können. Und so Sachen eben. Aber das ist halt, da hängt so viel dran. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist an anderen Städten ganz genauso. Das ist ja nicht nur in Bremen so. Das ist ja überall so. Das, was da alles dran hängt, das glaubt man gar nicht. Das ist nicht nur der Fußball selber. Das ist das Ganze drumherum. Also Wahnsinn. Das Essen und natürlich trinken und was weiß ich was nicht noch, alles Übernachtungen, also auch einige Pensionen natürlich und so, was weiß ich.
Übernachten, öffentliche Verkehrsmittel.
Ja, ja, da hängt eine Menge dran, das soll man gar nicht glauben. Und überhaupt natürlich auch die, die nicht davon abhängen, die von irgendwelchen anderen Kulturveranstaltungen abhängen, was weiß ich, von Opern, Theater oder sonst was, da hängt ja genauso viel dran. Die gehen danach auch essen, die brauchen danach vielleicht auch ein Taxi oder was weiß ich, schwierig. Nicht so einfach. Die ganze Eventbranche, ne? Also alles, was damit zu tun hat halt.
Ja. Die werden auch langsam kreativ.
Ja,
das
ja.
Ist schön.
Klar.
Aber geht auch nicht anders.
Das ist wohl wahr. Ja, wird uns auf jeden Fall noch eine Zeit begleiten und wir müssen das Beste draus machen. Das nützt ja nichts. Was bleibt uns übrig? Was bleibt uns übrig?
So ist es. Immerhin gibt es echt gute Musik dieses Jahr.
Jo, unbedingt, das stimmt. Und manchmal denke ich mir, meine Oma würde mich auslachen oder uns alle auslachen.
Das stimmt.
Also die würde sagen, wir
haben andere Dinge gesehen.
Ja, genau. Was wollt ihr denn? Was habt ihr denn für Probleme? So.
Echt, der Strom läuft noch, das Wasser läuft noch.
Ja, genau.
Wir haben Dächer über dem Kopf, Essen auf dem Tisch.
Richtig.
Also.
Genau das.
Ja.
Aber das kann man natürlich so nicht sehen, das ist ja auch klar, ist ja auch verständlich. Das ist ja für uns genauso existenziell vom Gefühl her wie damals für die, ne? Auf eine ganz andere Art, aber wir nehmen das natürlich genauso wahr oder viele nehmen das so wahr. Ja.
Es ist trotzdem hilfreich, sich das in Erinnerung zu rufen, dass man jetzt auch quasi in den Scherben seiner Wohnung irgendwie in den Luftschutzbunker fliehen könnte. Also es geht immer schlimmer. Das hilft, finde ich, in der Perspektive, sich zwischendurch zu freuen, was man doch noch alles hat. Ist ganz wichtig, drüber nachzudenken.
Stimmt. Das stimmt. Ja, man muss auch darüber nachdenken, dass natürlich in jedem von uns ein Thomas Bernhard lebt. Ja.
Ist das so?
Ja, klar. Ja. Der Menschen an sich eine Zeit lang oder für einen kurzen Moment doof findet erstmal. Mhm. Ne? Oder ein Schopenhauer, wie auch immer man das nennen mag. Aber ich finde, es gibt auch zum Glück immer in jedem von uns die Hannah Arendt. Wo man dann weiß, dass es am Ende nicht anders geht, als an das Menschliche zu glauben und an ein grundsätzliches Vertrauen in die Menschen, wie wir da in der letzten Pre-Show schon gesagt haben. Anders könnte man nicht, das geht gar nicht. Es funktioniert nicht, anders kannst du nicht leben.
Mhm, ja.
Und es gibt ja auch einen Grund, warum das so ist. Im Grunde genommen sind Menschen von sich auch ja erstmal gut, also von daher.
Darüber streiten wir schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren, ob sie das sind oder nicht.
Ich finde vor allem, Menschen sind viel besser als früher.
Ich bin deiner Meinung, ja. Also, ich habe viel gelernt.
Ja, ich bin da ganz bei Spinoza, der da ganz optimistisch war auch und gesagt hat, also wieso, läuft doch. Wir werden immer neue Erkenntnisse gewinnen und so weiter und so fort. Wie hat sich die Gesellschaft doch positiv verändert? Hm. Das muss man ja auch mal sagen. Also, und es geht immer weiter voran, ist doch auch schön. Gerade gesellschaftspolitisch, auch wenn es einigen wieder nicht schnell genug gehen kann. Ja, gut.
Also. Gesellschaftspolitisch, richtig, ja. Spinoza hatte halt noch einen im Vergleich relativ intakten Planeten.
Relativ. Ja, gut.
Zum Beispiel, da sind wir in die falsche Richtung gelaufen.
Ja.
Tja.
Aber wir sind damals auch schon in die falsche Richtung gelaufen, was viele Dinge angeht.
Ja, das ist wahr.
Also da hatten einige Menschen gar keinen Spaß. Er zum Beispiel nicht.
Viele. Sehr.
Also, da hatten die Menschen noch ganz andere Sorgen als die Umwelt, nämlich existenzielle Sorgen, den nächsten Tag noch zu erleben.
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir hören von den Grafen und Königen, aber eine riesige Menge Menschen waren nicht so gut dran.
Nee, überhaupt nicht.
Das kann man wohl so festhalten. Gut, gut. Bevor wir uns hier in die Binsen verlaufen, schmeiße ich uns einfach mal in die Sendung.
Oh ja, mach mal. Plumps.
Und sage, plumps, genau. Plumps zu den Feuilletönen. Herzlich willkommen zur Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für heute hauptsächlich die Ohren mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Und wer unsere vergangenen Folgen in voller Länge hören oder uns unterstützen möchte, schaut am besten mal vorbei unter feuilletöne.de. Wir sind mitten im musikalischen Herbst und das heißt, unsere Rubriken sind heruntergedampft auf gehört, gehört, gehört und gehört, damit wir all die wunderbaren Veröffentlichungen zum Ende des Jahres noch besprechen können. Und alle, die uns nicht im UKW, sondern im Internet hören, bekommen nachher natürlich wie immer die Rubrik verkostet. Und wir fangen an mit einem ganz großen, Herr Martinsen.
Genau. Mit einem, über den wir im letzten Jahr schon sprechen durften, nämlich mit Bruce Springsteen und Letter to You. Nun, Bruce Springsteens musikalisches Interesse löste eigentlich ursprünglich mal Elvis Presley aus. Er lernte dann erstmal Schlagzeug und brachte sich selber das Klavierspielen und Mundharmonikaspielen bei. Das kann man übrigens auch auf diesem Album hören, das Mundharmonikaspielen. 1965 war er dann in einer ersten Band namens Castiles. Es folgten erste Auftritte in Bars und Clubs. Musikalisch orientierte er sich jetzt an den Werken von Bob Dylan. Übrigens wurde er dann auch der junge Bob Dylan genannt, weil der alte Bob Dylan war zu dem Zeitpunkt, als er anfing, schon relativ erfolgreich. 1968 gründete Springsteen dann die erste eigene Band mit Namen Earth. 1969 wurde er Mitbegründer der Band Child. Und 1971 wurde dann schließlich die Bruce Springsteen Band gegründet. Das war dann sozusagen die Vorgängerband von der E Street Band. 1972 nahm er dann bei Columbia Records sein erstes Studioalbum Greetings from the Ashbury Park, New Jersey mit der späteren E Street Band auf. Und mit Born to Run gelang ihm dann 1975 auch der kommerzielle Durchbruch. 1978 kam es zur Zusammenarbeit mit Patti Smith, die mit der Springsteen-Komposition Because the Night einen Hit einspielte. Seine Konzerte, die teilweise 4 bis 5 Stunden dauerten, glichen Zeremonien und untermauerten seinen Erfolg. Wurden teilweise sogar als religiös wahrgenommen. 1984 dann wurde die LP Born in the USA veröffentlicht und dieses Album verkaufte sich weltweit 21 Millionen Mal und das ist sein bis heute größter Erfolg. Für den Song Streets of Philadelphia zum Film Philadelphia wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet, mit einem weiteren wurde er für den Film Dead Man Walking nominiert. 2019 veröffentlichte er Western Stars. Wir besprachen dieses Album in Episode 303, haben wir ja gerade schon angedeutet. Bruce Springsteen ist sozial engagiert und zeigt das auch immer wieder musikalisch, Live Aid zum Beispiel oder die Geschichte mit We Are The World zum Beispiel und all diese ganzen Geschichten, die er da so auch teilweise mit Sting und mit, wie heißt der andere, Paul Simon und Leuten, Peter Gabriel zusammen gemacht hat. Letter to You nun ist das 20. Studioalbum von Bruce Springsteen. Es ist das erste Studioalbum mit seiner E Street Band seit High Hopes aus dem Jahre 2014. Springsteen und die E Street Band trafen sich im Studio von Bruce Springsteen und man beraumte 5 Tage für die Aufnahmen an, war aber schon nach 4 Tagen fertig. Die Aufnahmen wurden von Ron Aniello, dem von Springsteen selber produziert. Springsteen litt davor unter einer Schreibblockade, die im Verlauf von 1,5 Wochen intensiven Songwritings im April 2019 spontan abbrach. Das ist auch sehr genau datiert. Auch spannend. Oh gut. Das Album wurde live im Studio aufgenommen und mit nur sehr wenigen Overdubs wie Gitarrensoli oder Handclaps versehen. Außerdem enthält es 3 Songs, die ursprünglich vom Springsteen 73er Debütalbum Greetings from Asbury Park, New Jersey geschrieben wurden. Und ein paar davon sind bis heute noch nicht mal veröffentlicht worden. Zum Beispiel If I Was a Priest, das nämlich in den 70er Jahren von Alan Clark gecovert wurde, aber eben von Springsteen selber noch nicht veröffentlicht wurde. Frau Eichler.
Ja, du hast schon viele Stichworte gegeben. Wir haben die E Street Band zurück. Wir haben ein paar ausgegrabene Songs aus den 70ern. Und wir haben einen Bruce Springsteen, der gerade frisch seine Schreibblockade überwunden hat und das Ganze dann innerhalb von 4 statt 5 Tagen im Studio live einspielte. All das hört man auf diesem Album Letter to You. Wir haben einen Springsteen, wie er im Buche steht, wie jeder ihn liebt oder nicht. Alle Songs klingen für meine Ohren wie ein 3-mal zu oft gewaschenes Born to Run, Born in the USA Best-of-Album. Ich glaube, da ist auch ganz viel Nostalgie drin. Es ist aber auch ein sehr herzliches Album. Es gibt ein paar Punkte im Album, da muss ich sagen, 2020. Aber gut, Bruce Springsteen macht, was Bruce Springsteen macht. Und das macht er wieder ziemlich gut. Es gibt eigentlich gar nicht viel zu meckern an diesem Album, außer, dass es eigentlich genau das Gleiche macht, wie er irgendwie immer gemacht hat. Und deswegen glaube ich, dass Fans es lieben werden. Alle anderen es auch ganz nett finden. Aber passiert ist da auch nicht viel. Also auch durch das Live-Einspielen, man merkt, da in der Produktion ist, so, wenn, dann habe ich es nicht gemerkt, auch nicht so viel passiert. Das ist einfach die E-Street Band, wie sie auch früher schon geklungen hat, mit einem Springsteen, wie er auch früher schon geklungen hat. Das wird mal schmalzig, das wird mal poetisch. Ich fand ein paar seiner Reime jetzt nicht so grandios. Das hat er, glaube ich, schon mal besser gekonnt. Aber ja, also für Springsteen-Liebhaber kann ich dieses Album aber durchaus, muss ich es nicht zerreißen. So.
Ja, das ist interessant. Du hast ja Western Stars sehr gemocht. Ich ja nicht so. Ich war ja sehr böse mit diesem Album. Ich habe diesem Album einen Stet gegeben, das weiß ich noch. Ui. Und dieses Album hat mir sehr viel besser gefallen. Also zunächst einmal vielleicht zu dieser Schreibblockade nochmal. 2 Mitglieder der Band sind verstorben und das ist sicher auch einer der Gründe, warum es so lange kein Album mit der E-Street Band gab. Und dann überredete der Gitarrist der Band, Steven Van Zandt, nachdem sie 3 noch nicht veröffentlichte ältere Songs aufgenommen hatten, die gerade schon erwähnt wurden, das Album quasi live aufzunehmen, ohne diese ganzen Overdubs und das ganze Gelöt. Das haben sie dann gemacht und so hatten sie zuletzt gearbeitet bei der Born in the USA, also 1984. So lange ist das her, dass sie das gemacht haben auf diese Art. Nun es geht auf diesem Album um die Geschichte Bruce Springsteen, es geht um Vergänglichkeit, was in dem Alter ja auch völlig normal ist, der er sich selber auch bewusst wurde, beziehungsweise jetzt eben ist. Es geht um Rock'n'Roll, es geht um Rock und nein, der ist nicht tot und um das Leben mit einer Rockband. Um all diese Sachen geht es. Das ist im Grunde genommen fast ein Live-Album und das ist eben seit dieser Born in the USA das erste Mal, so seit 84. Und da muss ich sagen, wow, also diese Band und diese Energie, das gefällt mir schon. Und alles, was meiner Meinung nach auf dem letzten Album falsch war, ist hier wieder richtig. Das habe ich ja gehofft, habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt und ich wurde Gott sei Dank nicht enttäuscht. Denn das ist eine Art von Rock, die von älteren Menschen gespielt wird, die mir gefällt. Warum? Weil sie bricht. Und zwar an allen Ecken. Das ist nicht dieses unreflektierte Jeanshosen-Faust in die Luftgerecke. So. Das ist es nicht. Das könnte es musikalisch sein. Ist es aber nicht. Weil es eben bricht. Und dann geht das für mich. Und er singt, dass er sich gar nicht so sicher ist, ob er all die Menschen, für die er mal gesungen hat, immer noch so toll findet wie damals. Also diese Idee der Glorifizierung der Arbeiterklasse à la Marx, die ist eben meiner Meinung nach überholt, obwohl einige Menschen das immer noch nicht glauben. Im Gegenteil, es macht Menschen zu Helden, die auf der einen Seite schon, die es erstmal gar nicht mehr gibt, ja, und auf der anderen Seite glorifiziert es Menschen, die zu einem gerüttelten Maß daran Anteil haben, dass Verschwörungstheorien, AfD und was weiß ich überhaupt relevant sind. Und das hat Bruce Springsteen ganz gut so aufgenommen, weil dieser ganze White Trash und so, diese ganzen, ja, diese armen Leute, für die er ja eigentlich mal gesungen hat, oder, ne, so, da hat er dann schon wahrscheinlich auch selber irgendwann mal gemerkt, warte mal, irgendwas ist hier, ich feiere hier oder habe in der Vergangenheit Leute abgefeiert, die hier gerade den Falschen wählen, so. Also den Falschen in Anführungszeichen, den ich niemals unterstützen könnte. Ist sowieso nie gut, wenn man einen Teil von Menschen zu sehr abfeiert. Das hat noch nie zu irgendwas Gutem geführt, davon mal ganz abgesehen. Warum sollte die Arbeiterklasse besser als alles andere sein? Das ist ja auch albern. Also egal. Also das ist mir sowieso schon mal ganz wichtig, dieses unreflektierte Abfeiern von irgendwelchen Menschen und Klassen und weiß ich nicht was, finde ich sowieso immer schwierig. Egal. Und daran hat Bruce Springsteen halt auch mittlerweile seine Zweifel. So. Und das kommt auf diesem Album ganz gut rüber. Eine der schönsten lyrischen Geschichten auf diesem Album, finde ich, und das geht dann wieder in Richtung, ich denke mal, Trump. Das ist in dem Song House of a Thousand Guitars drin. A criminal clown has stolen the throne. He steals, but he never can own. Das gefällt mir natürlich. Das ist schön. Weil es schon wieder
das ist tatsächlich sehr schön.
Ja, das ist positiv. Das gefällt mir sehr gut. Und das hat schon mal eine Kraft. Das ist ja schon mal dieses Einmalige. Bruce Springsteen hat immer so eine einmalige Energie, so eine energetische, weiß ich nicht, kann man ganz schlecht beschreiben. Hier passt dann auch die Attitüde ehrlicher Rock. Das passt schon. So, und da, das ist dann auch nicht dieses Unangenehme, was man ja manchmal so hat. Man hat ja so manchmal dieses so, weißt du dieses, dass man so peinlich berührt ist. Auf eine ganz schlechte Art, weil entweder die Texte doof sind oder weil dieses Faust in die Luft gerecke und so, dieses Unreflektierte und dieses alles. Diese Art von Rock ist hoffentlich wirklich tot. dieses hier.
Ich kann dir sagen, leider nein, aber.
Ja, ich weiß. Aber dieses hier bricht und dann geht das. Und ja, natürlich hat das auch alles immer große Gesten. Klar, das gehört bei Bruce Springsteen dazu. Bisschen Pathos und tralalala. Alles gut. Muss man mögen? Ich mag das eigentlich nicht. In dem Fall aber doch irgendwie. So ein bisschen. Also dieses Album hat mir gut gefallen. Muss ich sagen.
Ja, das passt jetzt zusammen. Ich finde es auch nicht, dass es ein schlechtes Album ist.
Nö. Natürlich ist dieses Album im Jahre 2020 erschienen. Wie alle diese Alben, die wir in dieser Sendung besprechen. Und deswegen müssen wir natürlich dieses Album und dürfen dieses Album bewerten mit Steht, Läuft oder Rennt.
Da halte ich es kurz. Ich bekomme von mir Läuft.
Dem schließe ich mich unumwunden an. Bekomme von mir auch ein wirklich lieb gemeintes, nett gemeintes, gutes Läuft. Sehr solides Album. Für mich eins der besten in der letzten Jahre von Bruce Springsteen. Also, es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir für Bruce Springsteen und Letter to You.
Und damit kommen wir zu einem Künstler, der noch in jüngeren Schulen steckt. Wir kommen zu Desaster. Bürgerlich Gerrit Falius ist in Hamburg aufgewachsen und hat zu Beginn seiner Karriere vor allem Street-Rap gemacht. Also mal ein Genre, das wir in dieser Sendung eher selten hören. Und Desaster, ja, er hat zum Anfang seiner Karriere eher dem Alkohol- und Drogenkonsum war dem zugetan. Er hat erste Straftaten begangen. Das hatte eine Bewährungsstrafe zur Folge. Und an der Stelle wird dann die Story auch wieder ein bisschen, quasi die Origin-Story, ein wenig episch. Ihm wurde ein Sozialarbeiter zugeteilt, der ihm wohl sehr geholfen hat, dabei zu reflektieren, was er bisher getan hat, wo er noch hin kann. Und damit hat sich nach eigener Aussage sowohl sein Charakter als auch sein Rap-Stil verändert. Letzteres ist sehr sichtbar. Und seine Texte beschäftigten sich jetzt zunehmend mit Philosophie und mit Gesellschaftskritik. Er veröffentlichte von 2010 bis 2013 eine Reihe von Mixtapes und EPs, alle zum kostenlosen Download. Und schließlich wurde das Independent-Label Showdown Records auf ihn aufmerksam, bei dem er 2014 auch unter Vertrag genommen wurde. Im Zuge dessen erschien das Gratis-Mixtape Manege frei, sowie die EP 1000 in einem, welche dann seine erste kommerzielle Veröffentlichung darstellte. Geholfen hat dann auch, dass er Contra K, einen anderen Künstler aus dem Genre, auf zwei seiner Touren begleitete als Support Act und damit ein größeres Publikum erreichen konnte. Als dann 2015 sein Debütalbum Kontraste erschien, ist es direkt auf Platz 19 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Und später, 2016, hat er nochmal ein kostenloses Mixtape namens Sturm und Drang herausgebracht. Letztlich erschien jetzt im März dieses Jahres, also im März 2020, das Album Klassenkampf und Kitsch, um das es in dieser Sendung gehen soll. Das Album wurde produziert von Dirty Dasmo und Mania Music und es holt einige neue Musikstile dazu, die man zunächst vielleicht gar nicht mit Rap in Verbindung bringen würde. Herr Martinsen.
Ja, und bevor ich anfange, über dieses Album zu sprechen, möchte ich mich bei allen Hip-Hop- und Rap-Fans schon mal entschuldigen, weil ich natürlich nicht genug Ahnung habe, um über dieses Album adäquat urteilen zu können und über dieses Album adäquat zu sprechen. Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Das ist völlig klar. Wir werden trotzdem versuchen, dieses Album für uns aus unserer Warte, also ich aus meiner Sicht eben ohne Ahnung, so ohne große Ahnung, irgendwo einzuordnen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, hier werden Stile gemixt. Viele Stile werden hier gemixt. Was mir auch aufgefallen ist und was ich deswegen weiß, weil ich Interviews mit ihm gesehen habe, ich habe mich also ein bisschen vorbereitet auf dieses Album, auch mit einigen Sachen, mit einigen Interviews, hat unter anderem übrigens auch mit Gregor Gysi gesprochen.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ah.
Interessantes Gespräch.
Mhm. Und er hat halt mit Backspin gesprochen, das war auch ganz interessant. Er geht mit echten MusikerInnen auf die Bühne, das gefällt mir schon mal, also bisweilen, nicht immer, aber oft. Das gefällt mir gut. Also das Interview, was ich gesehen habe, eben was ein bisschen länger war, da waren die auch gerade am Proben, das hat mir sehr gut gefallen. Viele Stile werden gemixt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er spricht soziale und wichtige Themen an, fantastisch. Ich finde auch, und nochmal, das ist jetzt aus meiner Sicht, der keine Ahnung hatte, ich finde auch, dass er technisch richtig gut ist. Der kann richtig rappen. Da habe ich sehr viel Freude dran gehabt und meine Referenzen sind natürlich Leute wie Eminem oder Kool Savas, also die ganz Bekannten, so. Ich bin da wirklich kein Nerd, aber daran, wenn ich mich so daran orientiere, das ist schon, der kann schon oben mitspielen, das ist schon richtig gut. Der hat eine interessante Vita, das Album hat eine lyrische Qualität, die mir sehr gefällt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und der Rock ist natürlich nicht tot, da sind wir wieder bei diesem Interview, was er mit Backspin, mit einem von Backspin geführt hat. Im Gegenteil, also wenn der Rock jetzt nicht mehr im Mainstream ist oder nicht mehr so wie im Mainstream ist wie vorher, dann fängt er jetzt vielleicht wieder an zu leben. Eher sogar. Kriegt er wieder ein bisschen Luft, dann kann er wieder so ein bisschen kreativ werden. Vielleicht erleben wir in 4, 5 Jahren eher das Gegenteil, wenn der Rap so im Mainstream ist, dann wird er eher gesteuert, als wenn er es nicht ist. Also insofern kann man eigentlich nur von Tod sprechen, wenn es zu bekannt ist. Das ist eigentlich nie gut, aber gut, okay, egal. Der Rock ist natürlich genauso wenig tot wie Klassik oder Jazz oder sonst irgendein Genre. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Das hat er auch nicht erzählt, sondern der Interviewpartner, dessen Namen ich leider vergessen habe jetzt gerade. Bei Marx kommen wir nicht zusammen, müssen wir aber auch nicht. Agree to disagree, kein Problem. Trotzdem wohnt diesem Album eine Haltung inne. Und das ist immer gut, wenn deutschsprachige Menschen, die Musik machen, die Kunst machen, eine Haltung haben. Das gilt für Tokotronic, das gilt für ganz viele deutschsprachige Bands, das gilt für Distelmeier, für Begemann, was weiß ich, für wen nicht noch alles. Und das gilt eben auch für Disaster. Und das ist cool. Das feiere ich natürlich. Das finde ich gut, weil das wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Und es hat eine musikalische Qualität, die mir gefällt. Also mit meinen ganz kleinen bisschen Ahnung, die ich habe, kann ich sagen, dass ich dieses Album sehr gerne gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Damit sind wir auch schon gut eingestiegen, denn der Song Klassenkampf und Kitsch zeigt schön die Bandbreite, die man auf diesem Album zu erwarten hat und auch die Musik, die du schon angesprochen hast. Es fängt schon im Intro an, da ist ja schon von Streichern umgeben, mit ein klein wenig Pathos gemischt, weiß man schon, in welche Richtung es gehen soll. Und spätestens bei Klassenkampf und Kitsch mit diesem Wahnsinnsrefrain, der da so reinballert in diesen Rap-Song, ist macht ja klar, auch wie viele Musikstile er zusammenbringt. Das ist rockig, das ist auch elektronisch und das wird wirklich wesentlich spannender, als wenn er nur bei dem Street-Rap geblieben wäre. Mhm. Du hast auch schon angesprochen, es gibt eine Menge politische Themen, es gibt philosophische Themen und da kann ich mich nur anschließen. Mit dem Marxismus, da kann ich mich nicht daneben stellen, aber die Art und Weise, wie er über Gesellschaftsthemen spricht und vor allem über, das ist eine schlaue Entscheidung, über die Themen spricht, von denen er wirklich was weiß. Und das verbindet mit den neuen Dingen, die er gelernt hat und die er in die Welt bringen will, wie Marxismus, wie Kapitalismuskritik. Ich glaube, Hegel ist auch irgendwo untergekommen. Das funktioniert. Mhm. Er ist ein bisschen so wie der Gymnasiast, der im Ghetto aufgewachsen ist, denn er hat diese ganzen Stufen mitgemacht. Er hat ein Wahnsinnsvokabular. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch irgendwie sein Abi an der Abendschule jetzt gerade nachgemacht und will noch studieren oder so. Mhm. Aber da sieht man, wie sich jemand aus diesem Sumpf rausholen kann und er erzählt uns auf dem Album, wie es da unten im Sumpf war und warum das so schwer ist, da rauszukommen. Mhm. Also das, und das macht er sehr persönlich. Sowohl sehr persönlich als auch sehr politisch und anwendbar. Oder anwendbar ist vielleicht nicht das richtige Wort. Man kann sich, glaube ich, da reindenken, auch wenn man das Gleiche selbst nicht erlebt hat. Und das ist wichtig, denn so bringt er die Botschaft, die er hat, die Botschaft von den wahnsinnigen Unterschieden im Kapital und damit in der Macht und in der Möglichkeit, sein Leben zu gestalten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das macht er sehr greifbar an seinen Beispielen. Mhm. Er erzählt die tragische Geschichte, sowohl in Männern und Frauen, erzählt eine sehr tragische Geschichte eines Ehepaars und er erzählt in Tommy die tragische Geschichte eines alten Freundes oder Bekannten von ihm. Und dann gibt es natürlich auch Tracks, die einfach nur Spaß machen, obwohl sie ernste Themen beinhalten, wie zum Beispiel ADHS, wo Sebastian Merzen dazukommt. Der Track wird auch wegen Herrn Merzen etwas rockiger, ziemlich viel rockiger. Und das ist einfach nur Party, obwohl es um ein relativ ernstes Thema geht und um die Art und Weise auch zum Beispiel, wie er durch die Schule gekommen ist oder nicht. Aber da möchte man einfach nur rumhüpfen. Das Glücksschmied ist eine ähnliche Sache, der ist nicht so upbeat, aber auch da, das ist einfach wirklich ein toller Rhythmus und Flow. Und auch hier muss ich sagen, ich bin ja auch nicht die große Expertin im Hip-Hop, aber das klingt einfach wirklich wie einer der Großen. Da sind Songs dabei, die können sich messen mit den großen Namen, würde zumindest auch ich als weiterer Laie dazu sagen. Insofern ist es vielleicht auch ein schönes Einstiegsalbum, wenn es uns beiden schon gefallen hat, für Menschen, die sonst Hip-Hop und Rap nicht so zugetan sind, sich mit Disaster und Klassenkampf und Kitsch mal ein bisschen ranzutasten und reinzuhören.
Ja, und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass er nicht hergeht und sagt, du kannst alles schaffen. Ne, bloß weil er das jetzt so geschafft hat, heißt es, dieses Album vermittelt nicht dieses, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, Ding. Im Gegenteil, er beschwert sich ja darüber, dass es viele Leute gibt, die es eben nicht schaffen können.
Ganz genau.
Und das ist
ja
gut.
Das ist dieser Song Glücksschmied.
Genau.
Und das ist wichtig, denn das ist ja auch, wenn ich das ganz grob von außen betrachte, auch eine gängige Geschichte im Rap. Ich komme aus der Gosse und gucke jetzt meine Goldkettchen. Das ist in einer Phase eine wichtige Aussage gewesen, aber wir sind darüber hinaus. Und jetzt ist es wichtig, dass jemand sagt, ja, kann man, aber hier sind 500 Gründe, warum das auch echt schwer ist und man eine Menge Glück haben muss, egal wie sehr man sich anstrengt.
Genau. Und warum eben dieses Mantra, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, halt totaler Bullshit ist. So. Ja. Ne? Und natürlich werden wir auch dieses Album bewerten.
Tja, also, ein Läuft ist es mindestens. Ich muss sagen, ich hatte so viel Spaß an diesem Album. Und ein großer Teil des Spaßes kommt nicht nur von der guten Musik und den interessanten Texten, sondern auch daher, dass ich nach meinen Teenie-Jahren, sage ich mal, mit Hip-Hop und Rap quasi abgeschlossen hatte und jetzt plötzlich wieder anfangen zu schauen, was gibt's da eigentlich und gibt's da noch mehr, die so interessante Botschaften zu verteilen haben mit so interessanter Musik. Also dank Disaster höre ich mich wieder zurück in dieses Genre, deswegen möchte ich an dieser Stelle ein Rennen verteilen.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich schließe mich dem an, weil ich nämlich auch sehr viel Spaß an diesem Album hatte und weil es auf ganz vielen Ebenen ein außergewöhnliches Album ist. Also, Disaster, Klassenkampf und Kitsch. Es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu jemandem, der ähnlich kreative Songtitel hinbekommt, nämlich Matt Berninger. Und sein Album heißt Serpentine Prison. Matt Berninger ist Singer-Songwriter und vor allem bekannt als Sänger der Indie-Rockband The National. Die haben wir in dieser Sendung auch schon ausführlich besprochen. 2014 gründete er mit Brent Knopf von Ramona Falls und Menomina das Elvi-Projekt und veröffentlichte im November 2015 das Album Return to the Moon. Das nur ganz kurz in die Timeline. Berninger ist bekannt für seine Baritonstimme und die macht auch hier auf Serpentine Prison viel aus. Also ich hätte zwischendurch auch gerne mal so ein paar Leonard Cohen-Vibes. Songwriter mit so einer Stimme kann überall hin. Serpentine Prison ist das erste Solo-Album von Matt Berninger, das jetzt im Oktober 2020, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung, gerade eben veröffentlicht wurde. Es wurde von Booker T. Jones produziert und auf Book Records veröffentlicht, welches ein neues Label von Concord Records ist, die zufälligerweise von Berninger und Jones gegründet wurden. Und damit übergebe ich direkt wieder zu Herrn Martinsen.
Ja, eigentlich wollte er ja ein Album machen voller Cover-Versions, und zwar Cover-Versions von Songs, die ihn geprägt haben irgendwie. Und dann ist es doch irgendwie alles ganz anders gekommen. Dann hat er 20 MusikerInnen zusammengerufen in sein Studio von Kalifornien und hat dann eigene Sachen gemacht. Die Texte sind diesmal von ihm allein geschrieben und nicht von der Liebsten und ihm, wie bei The National also normalerweise. Ja, und wenn ich das dann so höre, dann will ich den armen Mann erstmal in den Arm nehmen, weil ich denke, du meine Güte, was muss es dem schlecht gehen, dachte ich erst so. Ja. Und dabei steht er wohl laut Interview von ihm selber, also mit ihm selber um 4 Uhr auf und widmet sich seinen recht zahlreichen Projekten. Es soll wohl auch Bücher geben von diesem Concord Records und Möbel soll es wohl auch geben. Okay, die würde ich gerne mal sehen. Und was er doch für ein hübsches Familienleben pflegt. Gut, er sagt auch, dass er alle 3 Wochen einen Therapeuten treffen würde und dass ihm dieses Album irgendwie sehr helfen würde. Und dass das Album eben deswegen auch so wurde, weil er sich dann eben da so reinfallen lassen könne. Gut, okay. Ich weiß nicht. Also dieses Album hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn der Mann seit 20 Jahren in der Midlife-Crisis wäre. Das ist ein bisschen anstrengend dauerhaft. Und es ist sehr gepflegt, sehr sauber, sehr gediegen. Zu gediegen für mich dauerhaft. Und es ist sehr toll, sehr fein, sehr edel produziert. Das ist alles sehr, sehr. Ein bisschen zu viel sehr von alledem. Für mich jedenfalls. Das zieht sich halt auch etwas, finde ich. Das zieht sich, weil das alles so mit Tempo ist und er stellt sich dann in Rollen für diese Songs. Das kann man ja auch alles machen. Sven Regner hat mal gesagt, die Lieder, die ich singe, haben mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Ist völlig okay. Die Frage ist dann aber, wenn man vorher solche Interviews gibt mit mir, ach, mir geht es so super, ich habe so ein tolles Familienleben und was weiß ich was nicht alles, ist ja alles in Ordnung. Aber dann Rollenprosa finde ich auch okay. Aber das muss nichts mit der Realität zu tun haben. Aber die Interviews passen halt nicht zu diesem hübschen Familienleben, also das hübsche Familienleben, was er in den Interviews von sich gibt. und was für tolle Projekte er gerade hat und so. Und dann dieses Album, das ist halt schwierig im Kopf zusammenzubekommen. So ein quietschfideler Berninger erzählt mir dann von Beziehungsschmerz und wie traurig alles gerade ist. Das ist schwierig. Das ist nicht so einfach. Das funktioniert bei mir oder für mich bei The National. Solo dachte ich mir dann aber tatsächlich schon, dass da lyrisch auch mal was anderes kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, ich finde The National musikalisch auch besser, weil da mehr passiert. Auf diesem Album passiert echt erschreckend wenig. Also, beziehungsweise es passiert eigentlich schon was, aber es passiert das zieht sich halt alles und das ist alles, wie gesagt, so edel und so perfekt und so. Ich weiß nicht, dieses Album macht mich echt nicht wirklich fürchterlich glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles ist immer im gleichen Tempo, dieses Weltschmerzige, was aber nie abgründig ist und das Album will auch gar nicht abgründig sein. Der ist, kommt ja auch irgendwie aus der Werbeszene oder so, ne? So, der weiß ja auch, wie es geht. Und das finde ich alles ein bisschen schade. Also ich mag The National, wisst ihr auch alle. Aber ich weiß nicht, warum ich dieses Album hören sollte. Warum soll ich dieses Album hören? Warum? Wozu? Dringlichkeit gibt es offensichtlich irgendwie nicht, weil es geht ihm ja gut, was ich ihm vom Herzen gönne, um Gottes Willen, alles gut, das ist gar kein Problem. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche dieses Album nicht.
Das fasst es ganz gut zusammen, ja. Ich glaube, ich fand es etwas netter, als du es beschrieben hast.
Nett ist ja auch,
ja. Ja, ist auch schon ein Urteil. Und das Schwierige ist auch, ich fand, der beste Song war gleich zu Anfang, My Eyes Are T-Shirts. Ich las den Titel, dachte, was ist das für ein geiler Titel? Was kommt jetzt? Dann fing er an zu singen und dann kamen diese komischen Vergleiche und es war alles ein bisschen bunte Metaphern. Ich dachte, ja, also geht. Gucken wir mal, was da kommt. Das ist ja kreativ. Ja, aber dann kam nicht mehr so viel. Also Silver Springs fand ich noch ganz nett. Da ist Gail and Dorsey dabei. Aber stimmt, das fließt so dahin. Ich fand jetzt nichts wirklich schlecht, aber es ist irgendwie egal. Also es ist nett zu hören. Ich mag seine Stimme unheimlich gerne, also allein dafür kann man es hören. Aber es bleibt bei so einem langsamen Indie-Folk, ein bisschen Amerika-Nostalgie, ganz, ganz viel Melancholie und schreckliches Leiden, wo man nicht wirklich weiß, woran er jetzt eigentlich leidet. Ja, gut. Und den Titelsong, Serpent in Prison, den fand ich eigentlich am schlimmsten. Ich weiß nicht, warum er dieses Album so genannt hat. Also den Song hätten sie als erstes weglassen können für meinen Geschmack.
Ja, also gut. Wir müssen jetzt dieses Album natürlich auch bewerten, weil dieses Album im Jahre 2020 erschienen ist. Zum einen und weil wir können. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Tja, ich bring's nicht übers Herz, ein Steht zu geben, denn es ist ja trotzdem ein schönes Album. Du hast schon gesagt, es ist sehr, sehr, sehr edel. Das hat auch was Schönes.
Ja, nee. Nein.
Ich bin gnädig, ich gebe ihm mal ein Läuft.
Jo, steht. Ja. Nee, wirklich. Also, ich habe für diesen Unfug kein Verständnis, wirklich nicht. Also, wirklich, ich habe The National schon so oft abgefeiert. Zu Recht, meiner Meinung nach auch. Es erschließt sich mir nicht, wozu, um Gottes Willen, braucht es dieses Album, wozu braucht die Welt dieses Album, wozu brauche ich dieses Album? Irgendwer, nenn mir einen Menschen, der dieses Album braucht, um Himmels Willen, er braucht es doch nicht mal selber.
Richtig, richtig, das ist, glaube ich, der Punkt. Er erklärt nicht, es wird nicht klar, warum er das sagen muss. Wenn wir jetzt, schlechter Vergleich, aber das Album, was wir direkt davor besprochen haben, Klassenkampf und Kitsch, das schreit aus dem Künstler raus. Das musste aufs Papier und das musste irgendwie in die Welt. Und ja, das ist echt ein guter Punkt. Das hört man hier gar nicht.
Überhaupt nicht. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Steht von mir. Und mit was? Mit Recht. So, kommen wir zu Plants and Animals, kommen wir zu The Jungle. Ja, Plants and Animals, eine kanadische Indie-Rockband aus Montreal, wie ihr wollt, zu der Gitarrist und Sänger Warren Spicer, Nick Busk, sowie der Schlagzeuger und Sänger Matthew Woody Woodley gehören. Das Trio spielte bereits seit Kindertagen zusammen, die kennen sich seit ewig und drei Jahren. 2008 wurde das Debütalbum Park Avenue veröffentlicht. Das Album wurde komplett auf analogem Band aufgenommen und man kann Sarah Neufeld von Arcade Fire auf diesem Album hören. Na, wenn das nichts ist, das auf dem Debütalbum. 2010 gab es dann die zweite LP mit dem Titel La La Land, also lange vor diesem Musical oder was es da war. Ihr drittes Album The End of That kam dann im Jahre 2012 in die damals wahrscheinlich noch Läden, noch nicht bei Spotify. Und schließlich veröffentlichten sie 2016 Walls from the Rumbling. Das ist dann das vierte Album und wir sprachen darüber in Episode 161. So lange ist das nämlich schon wieder her. Und nun also das fünfte Album, The Jungle, was im Oktober 2020 erschienen ist, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Es ist ihr bisher kürzestes Album und nicht nur ihr kürzestes Album, es ist überhaupt ein sehr kurzes Album, das ist nämlich gerade mal irgendwie knapp 30 Minuten lang, besteht aus 8 Songs. Das Ganze ist in ihrem eigenen Studio in Montreal aufgenommen worden und auch produziert worden. Die Texte spiegeln persönliche Erfahrungen, die die Band gemacht hat, wieder. Laut Aussage der Band geht es darum, unter anderem jedenfalls, dass die Dinge, die wir erben, nicht unbedingt die Dinge sind, die wir wollen. Frau Eichler.
Ja, The Jungle. Du hast gerade gesagt, es ist das kürzeste Album, das sie bisher gemacht haben. 8 Songs. Während des Hörens dachte ich immer, war das jetzt schon der 8? Wann kommt der 8? Es ist kein schlechtes Album, auch hier. The Jungle ist ein wirklich interessantes Album insofern, als dass es durchaus gute Laune macht. Da sind ein paar sehr upbeat Songs dabei, die sind upbeat, da kann man gerne zu tanzen, die machen Spaß. Ein paar sind auch Stadien geeignet, andere sind ein bisschen ruhiger. Macht alles Spaß zu hören. Aber keiner war so richtig... ist wirklich abgehoben. Keiner hat mich so beeindruckt, dass ich das Album unbedingt direkt nochmal hören wollte oder einen einzelnen Song. Und obwohl eigentlich so viel auch im Hintergrund passiert, hatte ich nicht das Gefühl, dass das alles dazu beiträgt, irgendwie mehr Bedeutung den Songs zu geben, sondern da ist einfach noch, waren noch mehr Geräusche dabei. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Das war für mich das Album, was ein bisschen egal ist. The Jungle. Es ist gut gewesen, aber und eigentlich war es auch originell, aber es hat mich überhaupt nicht berühren können. Das hat mich ein bisschen verstört. Zumal es so kurz ist, das hätte eigentlich klappen sollen. Tja. Ich bin ja sehr unentschlossen.
Das ist ja nichts Außergewöhnliches für Plants and Animals. Bei Plants and Animals braucht man immer mindestens 3-4 Durchläufe, bevor man so einigermaßen reinkommt in dieses ganze Universum von denen, weil die machen es einem auch nicht leicht. Also das ist schon keine Musik, die einem so catcht auf Anhieb. Wenn sie einen dann aber gekriegt hat, dann geht es aber richtig los sozusagen. Dann hat sie einen auch. Das gilt für jedes Album wieder aufs Neue. Ja, kurz ist natürlich immer gut. Da gibt es natürlich nichts zu meckern sozusagen. Das ist ja fast schon ein bisschen zu kurz für mich gewesen. Ja, alles, was man von Plants and Animals kennt, was man kannte, was man mag, das findet man hier alles wieder, vielleicht noch sogar ein bisschen extremer. Das ist eine wilde Mischung aus Talking Heads, Donna Summer, Phoenix, produced by Giorgio Moroder, so ungefähr. Und dann natürlich noch die ihnen eigene Art, die sie so ausmacht, die sich aus den vorangegangenen Dingen speist. Und dann natürlich diese kanadische Eigenart und Montreal. Das kommt dann so alles zusammen, das ergibt dann Plants and Animals. Und für mich ist das Indie at its best. Das ist mutig, das ist ein Album, was nicht stehen bleibt. Das ist ein Album, wo sich Plants and Animals was traut. Das ist dann nach dem letzten Album, nach diesem grandiosen, wirklich unfassbar fantastischen Album, What's in from the Rumbling, nochmal wieder in eine Richtung gegangen, die ein bisschen wieder woanders hingeht, die bleiben einfach nicht stehen. Man hört einfach Unterschiede zwischen den Alben bei Plants and Animals. Das ist schon mal alleine wahnsinnig geil. Und man braucht diese 4-5 Anläufe. Das ist Pop, Rock, Indie, eine Portion Synthi. Die haben offensichtlich zu Weihnachten auch ein Synthi bekommen. Immer mal wieder auch leicht verspult und Rhythmus. Das ist eine grandiose Mischung. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Und auf diesem Album sind in einem Song mehr Ideen drin und mehr Kreativität als in dem gesamten Album von Matt Berninger. Das steht auch mal fest. Also das muss man auch mal sagen. Ach, was rede ich? In einem Takt ist da mehr drin. So, und natürlich müssen wir auch dieses Album bewerten, denn es ist im Jahre 2020 erschienen. Und deswegen wird auch dieses Album auf unserer Skala von steht, läuft und rennt bewertet werden.
Ach, jetzt fühle ich mich sehr langweilig. dass ich schon wieder, dass so viele verschiedene Alben mit so vielen verschiedenen Eindrücken von mir einen Läuft bekommen sollen. Ich muss sagen, The Jungle, es gab einen Song, Le Queens, der hat mich sehr verzaubert. Mm. Den mochte ich gern. Lag auch mit am Französischen, das war eine schöne Abwechslung. Was ich gerade gelernt habe, ist, ich sollte dieses Album noch ein paar Mal hören, denn offensichtlich hat das noch nicht gereicht und kann das natürlich auch nur unseren Hörerinnen und Hörern anraten. Auf unserer Skala Steht, Läuft und Rennt gebe ich The Jungle dennoch ein Läuft.
Kleine Anmerkung noch zu Le Queens, das ist Adèle Trottier Rivard, so heißt die junge Dame, die das singt. So als Anmerkung für die Menschen, die sich vielleicht in diese Stimme verliebt haben. Ja, von mir bekommt das natürlich, wie immer, alle, also ich glaube, alle Plants and Animals Alben haben bis jetzt von mir ein Rent bekommen. Und so auch dieses, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das genau wie dieses Waltzed In From the Rumbling, dass das noch groß wird, das wächst. Das ist bei denen immer so. Das wäre jedenfalls nichts Überraschendes. Also, The Jungle von Plants and Animals. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir. Und wir kommen nun an die Stelle, an der wir unsere Enter-Taste drücken müssen, weil das zu weit unten ist. So, und wir kommen jetzt an die Stelle, wo wir uns von den HörerInnen von Lübeck FM, Westküste FM und Kiel FM verabschieden müssen, weil für die gibt es kein Verkostet. Verkostet gibt es ausschließlich und samt und sonders nur im Internet. Und deswegen wenden wir uns jetzt einem Zafra, was auch immer, Master Reserve 21, also einem 21-jährigen Rum zu, der aus Panama kommt, der in Panama produziert wird, 21 Jahre alt ist. Und dieses Zafra ist eine Bezeichnung für die Zuckerrohrernte. Da ist er auch nach benannt und das sagt dann eben auch schon der Name, der wird also aus Zuckerrohr gewonnen, also nicht aus Melasse, sondern aus Zuckerrohr. Die Destillation erfolgt dann im Column-Still-Verfahren, also genauso wie beim amerikanischen Bourbon, wie bei Bourbon Whiskys. Und im Anschluss liegt dann dieser Rum 21 Jahre lang in eben jenen Bourbon-Fässern. Wenn man schon genauso produziert, kann man auch in die Fässer legen, in denen vorher Bourbon gelegen hat. Warum nicht? So. Ob der nun gefärbt oder kühlgefiltert ist, das wissen wir natürlich wieder nicht. Aber ja, also der ist 21 Jahre alt und wenn der gefärbt ist, dann also ist das also wirklich, haben sie schön gemacht. Schöner Bernstein. Ja, muss ja schon fast sagen.
Duftet schon gleich rum.
Wieder typisch rum, ne?
Ja, typisch rum. Es ist sehr süßlich.
Ja, diese schokoladige.
Ja, aber es hat, also Zuckerrohr ist schon gleich ein Stichwort. Ich finde, das riecht sehr wie, wie heißt denn diese Masse? Goldsaft ist so dieser, diese Marke, die man vielleicht kennt, Zuckerrübensirup.
Ach so, okay. Gott.
Brett vom Kopf, ja.
Ja, Vanille, Schokolade, Karamell, Gedöns.
Oh ja, Karamell. Das ist wirklich schön. Und auch ein bisschen holzig, oder?
Ja, also, das also erste Mal, ne? Mhm. Tatsächlich das erste Mal, dass ein Rum irgendwas von Eiche hat. Also so, dass man sie auch wirklich richtig wahrnimmt und nicht nur so irgendwo verschämt im Hintergrund.
Das sind aber auch noch mehr Früchte. Also,
finde ich auch.
Ich möchte sagen Pflaume, Rosine, sowas.
Ja, ja.
Sehr, sehr süß.
Die ganze Dattelei und so, ne?
Ja. Erstaunlich komplex, muss ich sagen. Gut, das Alter wird auch eine Rolle spielen.
Ja, ja. Diese lange Fasslagerung, klar.
Das ist schon für einen Rum sehr spannend in der Nase. Mhm. Bisschen würzig auch.
Ja, ja, genau. Diese Würzigkeit, die fehlte den anderen komplett, ne? Mhm. Oder beziehungsweise ging den ab bis jetzt. Hm? Spannend.
Mhm. Tja, und jetzt frage ich mich, welche Sprache wird eigentlich in Panama gesprochen?
Ja, im Zweifel.
Und wie sagt man?
Im Zweifel wird es wieder Spanisch sein. Ich glaube, außer in Brasilien wird überall Spanisch gesprochen. Ich glaube, in Brasilien Portugiesisch und im Rest Spanisch, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, Spanisch. Dann wissen wir ja Bescheid.
Dann war das wieder dieses Dings, ne?
Salud.
Ja, ja, genau. Ja, dann Salud.
Salud. Unheimlich weich. Habe ich gar nicht erwartet. Warum? Sehr weich, sehr mild. Und natürlich sehr süß. Fruchtig süß. Aber wow, also, dass der so weich gleich kommt.
Aber das erste Mal auch so ein bisschen Kribbeln auf der Zunge. Von dem 21 Jahren nämlich, von diesen Bourbonfässern. Nicht ganz so klebrig süß wie die anderen davor, finde ich.
Ja, das stimmt.
Bisschen fruchtiger. Nee,
der ist eher weich und sanft und nicht klebrig, ja. Ja. Wirklich schön, aber ganz viel Karamell. Ach Gott, das ist echt schön.
Ja, das ist eine angenehme, leichtere Süße, aber die ist schon da. Aber die ist nicht ganz so schwer, ne? Nicht ganz so klebrig wie bei denen davor.
Mhm.
Und ein bisschen fruchtiger ist er als die anderen vorher, ne? Oder?
Ja, finde ich auch. Irgendwie ist er auch noch so eine kleine Zitrusnote.
Ja, ne? Die ganze Zeit dachte ich schon so ein bisschen hellfruchtig.
Und nur so im Hintergrund ein bisschen. Das ist schön. Ich bin ganz angetan. Habe ich nicht erwartet.
Durchaus. Durchaus. Gut, der Nachklang ist jetzt natürlich wieder 40 Alkoholvolumenprozente. Das ist halt wieder. Aber gut. Ja, also das gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Durchaus.
Ja. Tja, was habe ich denn den letzten Rums so an Punkten gegeben?
5 und 6 hast du denen gegeben, glaube ich, oder irgendwie, weiß gar nicht.
5, oh Gott, ich bin immer zu großzügig, jetzt gerate ich wieder in Schwierigkeiten hier. Ja, dann kriegt der auch eine 6, also ist schon ziemlich toll.
Ja, also ich lasse mich jetzt bei diesem 21-jährigen Dingenskirchen, bei diesem 21-jährigen Safra Reserve, lasse ich mich jetzt auch tatsächlich hinreißen, 5 Punkte zu geben. Das ist aber auch schon sehr viel, also gerade so.
Mhm.
Wir haben verkostet den Safra Master Reserve 21, den 21-jährigen Safra Master. Es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Und wir haben natürlich auch das letzte. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal wieder Themen.
Das ist freudianisch.
Ein Elend, ey.
Immer mit Profis. Ja, wir haben beim nächsten Mal Themen. Und zwar geht unser, oh Gott.
Wir werden diese Sendung nicht mehr zu Ende kriegen. Wir werden jetzt einfach durchmoderieren müssen.
In der nächsten Woche geht unser musikalischer Herbst weiter. Das heißt, wir hören eine Menge Alben. Unter anderem Mammut, Ride the Fire, Maike Rosa Vogel mit Eine Wirklichkeit. Dann wird es noch geben die 4. Symphonie von Johannes Brahms, gespielt vom Swedish Chamber Orchestra und Thomas Dausgaard. Und wir hören die 6 Klaviertrios von Ludwig van Beethoven vom Trio Sora. Wenn ich deren Namen jetzt nicht völlig geschlachtet habe. Und dann begeben wir uns nach Kanada, für alle, die uns im Internet hören, für eine neue Reihe Whiskys.
Genau, wir werden uns jetzt erstmal den kanadischen Whiskys zuwenden, für die, die uns im Internet hören. Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Haben wir sie doch noch zu Ende gekriegt.